kann man sich vorstellen, die Knappen, die damals dort diese Arbeiten getätigt haben, für die war das eine horrende Arbeit, unter schwierigsten Bedingungen oft.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler erzählen wir hier in diesem Podcast die Geschichte von Orten in Salzburg, die auch eine dunkle Vergangenheit haben. Mittlerweile erscheint dieser Podcast bereits in der dritten Staffel. Hören Sie sich also auch gerne im Anschluss einmal weitere Folgen an, falls Sie diese noch nicht kennen. In diesem Podcast kommen immer wieder Expertinnen und Experten der Regionalgeschichte zu Wort, die sich mit einem der jeweiligen Geschichtskapitel bestens auskennen. Für diese Folge war ich im Gasteinertal und habe mich dort mit dem Obmann des Vereins Via Aurea getroffen, Walter Wiehardt. Er hat mir dort von der Geschichte des Bergbaus in Salzburg berichtet und vor allem von den teils katastrophalen Arbeitsbedingungen der Knappen in den Stollen. Die Geschichte des Salzburger Bergbaus ist eine sehr lange. Heute wollen wir uns aber nur ein bestimmtes Kapitel davon ansehen. Und zwar beginnt dieses mit einem Zufallsfund von zwei Historikern vor mehr als 20 Jahren. Einer von ihnen war der bereits mittlerweile verstorbene Historiker Franz Gruber. Er entdeckte unter Gestrüpp und Geröll im Angertal, einem Seitental des Gasteinertals, drei Öfen. Mittlerweile sind diese freigelegt worden. Und regelmäßig finden dort entlang der Via Aurea Führungen statt, berichtet Vereinsobmann Walter Wiehardt.
Ja, man muss sich das vorstellen, dass da, wo jetzt die Öfen und die Überdachung steht und auch das Bergmeisterhaus und die Schmiede steht, nichts war. Im Prinzip alles vom Bach überschwemmt und bis hier herunten war das, ja, man kann ruhig sagen, fast 1,5 Meter hoch verschüttet.
Mittlerweile wurden diese Öfen im Rahmen eines vom Land Salzburg geförderten Projektes freigelegt.
Da hinten sind die Informationstafeln und das ist im Prinzip der Kern der ganzen Anlage hier. Das sind drei Öfen, der Röstofen, der Schmelzofen und der Treibherd.
Auch in Salzburg wurde in der Vergangenheit Gold geschürft, unter teilweise schwierigen Arbeitsbedingungen für die Bergleute. Archäologische Funde zeigen, dass bereits aber die Kelten und auch die Römer auf das Gold in den Hohen Tauern aufmerksam geworden waren. Die Öfen, von denen Walter Wiehardt nun aber steht, wurden im späten Mittelalter betrieben, zwischen 1490 und 1530. Das Gold kam von der sogenannten Erzwies aus den Stollen.
Erst dann in etwa im 14. Jahrhundert, und zwar Ende des 14. Jahrhunderts, ist dann der Bergbau auch hier in Salzburg und also speziell in Gastein und Rauris wieder aktiviert worden. Und natürlich aber mit wesentlich mehr Aufwand. Das heißt, da sind wirklich Stollen angeschlagen worden und da musste man mit händischer Arbeit, die Werkzeuge haben wir dort hinten auf der letzten Tafel dargestellt, wirklich bearbeitet werden und mit, kann man sich vorstellen, die Knappen, die damals dort diese Arbeiten getätigt haben, für die war das eine horrende Arbeit, unter schwierigsten Bedingungen oft. Übrigens auch im Winter, Schichtbetrieb, 8 Stunden am Tag, wurde da im Berg gearbeitet, da oben auf 2200, 2400 Meter Seehöhe und dort kam das Erz dann aus dem Berg. Es war natürlich auch viel Glückssache für die Gewerken, die Auftraggeber für diese Arbeiten gewesen sind, weil wenn er sie verspekuliert hat und es ist jahrelang nichts gekommen, ja irgendwer muss ja die Leute zahlen. Das heißt, es sind ja etliche in Konkurs gegangen damals.
Dort oben im Bereich des Silberpfennigs kämpften sich die Knappen mit Hammer und Schlägel Zentimeter für Zentimeter in den Berg vor, in der Hoffnung, auf Gold und Silber zu stoßen. Teilweise seien die Arbeiter pro Jahr gerade einmal 2 bis 3 Meter in den Berg vorgedrungen. Der Platz in den engen Stollen reichte nur für einen Knappen gleichzeitig aus.
Die Leute waren durch wirklich nichts zu beneiden. Diese Hämmer und die waren ja teilweise erlaubten ja teilweise nur einen Vortrieb von ungefähr 1 bis 2 Metern, je nachdem, nach geologischen Verhältnissen im Jahr.
Es gab auch noch spärliches Licht durch kleine Öllämpchen. Weil die Stollen so eng waren, mussten die Knappen mit dem Rücken sogar zur Wand arbeiten. Deshalb banden sie sich Zuschnitte aus Leder um die Hüfte, um das Gesäß vor Kälte und Nässe zu schützen. Dieser Schutz wurde passenderweise als Arschleder bezeichnet. Gerade im Winter war die Gefahr am Berg besonders groß. Um sich vor Lawinen zu schützen, bauten die Bergleute auf der Erzwies Mauern aus Stein, deren Überreste teilweise noch heute sichtbar sind.
Aber das waren ja mächtige Häuser, das waren nicht, waren keine Häuschen, sondern das waren wirklich massive Steinbauten. Und die haben nach hinten übrigens einen sogenannten Schneekragen gehabt. Der Schneekragen war links und rechts aufgemalt und in dem Schneekragen sind die Knappen im Winter vom Berghaus zum Mundloch des Stollens gekommen. Das heißt, selbst wenn Lawinen da drüber gegangen sind, die waren relativ sicher dabei. Das war Trockenmauer, links und rechts gemauert, in der Mitte zum Gehen, in etwa so breit und mit Holz überdeckt. Und die Häuser, wie gesagt, also ich würde sagen, dass pro Haus in etwa 15 bis 20 Personen dort gelebt haben.
Durch diese gemauerten Gänge konnten die Knappen damit von ihren Häusern zu den Stollen gelangen, auch wenn eben die Lawinengefahr hoch war. Eine Arbeitswoche der Bergleute hatte 44 bis 48 Stunden. Und in den meisten Stollen gab es auch Nachtschichten. Geschlafen wurde zusammengedrängt auf Pritschen. Betten gab es in den Häusern keine. Dass die Verletzungsgefahr so hoch war, zeigt auch die sogenannte Bruderlade, ein Vorläufer der ersten Sozialversicherung bzw. Gewerkschaft.
Die Bruderlade war eine Institution, wo 1%, 2%, je nachdem, des Soldes, den ein Knappe bezahlt bekommen hat, in diese Bruderlade einbezahlt wurde. Und auch die Gewerken, also die Arbeitgeber, haben das mitgespeist, diese Sparform, wenn man das so will. Und im Ernstfall, also wenn wirklich etwas passiert ist, sei es Krankheit, die zur Berufsunfähigkeit geführt hätte oder gar Tod, dass die Witwe und die Kinder alleine übergeblieben sind, ist dann aus dieser Bruderlade wirklich ein finanzieller Beitrag geleistet worden.
Am Berg packten die Knappen das Erz in Säcke und banden diese wiederum aneinander. Aus 25 Säcken entstand ein sogenannter Sackzug. Ein einzelner Knappe habe mit dieser Methode bis zu 3 Tonnen Erze mit einem Zug über oftmals vereiste Passagen ins Tal bringen können. Auch deshalb sei die Arbeit derart gefährlich gewesen.
Die Lebenserwartung war ca. 38 bis 40 Jahre von den Knappen. Sie waren, wie gesagt, eine privilegierte Gesellschaftsschicht, aber natürlich auch mit den dementsprechenden Gefährdungen behaftet. Warum privilegiert? Weil sie als einzige Bevölkerung Schwerter tragen durften. Wegen Bär und Wolf, heutiger Bezug, aber damals durchaus nicht so von der Hand zu weisen. Überhaupt oben am Berg nicht, ne?
Die Schmelzanlage im Angertal besteht dort eigentlich sogar aus 3 Öfen, dem Röstofen, dem Schmelzofen und einem Treibherd.
Da wird eben geröstet. Das Erz, das wird zuerst im Pocher da hinten zerstampft, in Kiesgröße. Das wird dann da eingefüllt und da wird das ganze Arsen und Schwefel und alles, was so an Beimengungen da dabei ist, wird da durch die Hitze herausgetrieben. Und dann, wenn das fertig ist, in den Schmelzofen gegeben. Beim Schmelzofen kommt Blei dazu. Und Gold und Silber ist ein Naturgesetz, dass sich das mit Blei verbindet. Dadurch kann man das aus dem Erz herauslösen. Und es bleibt dann eigentlich so eine zähe Masse über, die natürlich komplett heiß ist und die kommt dann da als letztes in den, in den Treibherd. Und dieser Treibherd, der hat es natürlich in sich, weil der Schmelzmeister musste immer schauen, dass er so um die 1000 Grad zusammenbringt. Hat er zu viel Temperatur, schmilzt ihm der Deckel. Hat er zu wenig, geht nichts weiter. Und da hat sich dann die ganze Masse so verdichtet, dass da der sogenannte Silberblick entstanden ist. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein Zopfen, der in der Mitte aufsteigt. Jedenfalls war das ein derart faszinierendes Ereignis, dass selbst der Erzbischof einmal erinnern war und sich das angeschaut hat. Ne?
Die Anlage war, wie gesagt, von 1490 bis 1530 in Betrieb. Von den Öfen transportierten die Bergleute das Silber und Gold weiter in Richtung Bad Hofgastein und dann kam es weiter bis nach Salzburg. Die Anlage ist dann 1530 abgebrannt, haben Untersuchungen ergeben.
Warum wir das so genau wissen? Weil da im Bach das alte Wasserrad gefunden wurde, aber total verkohlt. Das heißt, die Anlage ist 1530 in etwa abgebrannt und darum hat man auch überhaupt keine Werkzeuge oder zum Beispiel diese Welle, die das Wasserrad bzw. in Pocher und die Blasbälge antreibt, nicht gefunden. Warum? Weil die haben das natürlich dann, es war ja wertvolles Material, haben die das alles mitgenommen. Ne? Es ist dann übersiedelt ins Haupttal hinaus. Und draußen ist dann der nächste Verhütungsplatz, wahrscheinlich, wo heute das Hotel Stern steht, gebaut worden. 1520 bis 1560 in etwa ist dann die Hochblüte des Bergbaus gewesen im Gasteinertal. Da wurden 2200 Kilogramm Silber und 830 in etwa ein Kilogramm Gold gewonnen.
Das war ein kleiner Ausschnitt der Bergbaugeschichte im Gasteinertal. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder zu diesem Podcast? Dann schreiben Sie uns. Oder kennen Sie einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns auch eine Mail und zwar an podcast@sn.at. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.